viele haben Probleme mit Schnecken oder Mäusen oder sonstigen. Wie zum Beispiel bei mir ist so, das was ich mal gerne mal gern wissen würde, wenn bei mir Leute in mein Leben treten, die wo es mir nicht gut tun, dann habe ich innerhalb 2 Wochen hier Ratten am Hof. Dann weiß es, okay, das, da muss ich was ändern.
Und der Hund bellt.
Wie?
Und der Hund bellt. Und der Hund bellt.
Genau. Und das sind Sachen, wie die Kommunikation so funktioniert, wo wir hinschauen sollen, wenn wir eine Schneckenplage haben. Also wenn uns die Gelsen, was uns die Gelsen sagen wollen, was wir bei uns selber ändern müssen oder was uns betrifft, ist, damit man mit dem leben kann oder damit sie das umstellt. Oder wie mit Schnecken und sonstiges. Das ist das, der Eingang dazu. Jetzt darf ich mir jeder fragen, zuerst um den Pflichtdeck.
Genau, das ist immer ganz gut, wenn es bitte eine allgemeine Eingangsfrage gibt. Und weil der Fließtext uns allgemein dorthin führt. Und es ist immer besser, dieser Logik zu folgen, als der eigenen Logik zu folgen. Und dann kann man natürlich Fragen stellen. Und es dauert erst mal 3 Minuten, bis ich aus dem Verstand komme. Das ist üblicherweise so. Und ich habe die ganze Zeit die Augen zu und schaut ein bisschen komisch vielleicht aus, aber ich kriege alles mit. Okay, gut, dann fangen wir jetzt an. Wenn der Hund nervt, muss man halt ins Auto drücken. Okay. Stellst du die Eingangsfrage? Bitte? Dann, wenn es soweit ist?
Ja, ist jetzt eh klar.
Geht einfach. Aber ich brauche die Frage, ne? Sonst kann ich ja nicht anfangen. Also, ich verabschiede mich jetzt mal mit meinem Verstand. Bis gleich, viel Spaß. Wir begrüßen euch vom blauen und vom gelben Strahl, auch vom weißen, wünschen euch einen schönen guten Tag und bitten euch, eure Fragen an uns zu richten, damit wir euch dienen können.
Wir begrüßen euch auch und freuen uns, an diesem schönen Nachmittag wieder hier zusammen zu sein, um eure Antworten zu hören. Unser Thema heute sind die Begleiter, die wir Menschen haben, die wir oft Schädlinge nennen. Und wir möchten gerne zunächst einen Fließtext über die Bedeutung dieser Wesen für uns.
Es ist eine sehr allgemeine Frage, die wir euch auf eine sehr allgemeine Art und Weise, auf diese Weise gefragt, nur beantworten können. Wir möchten euch darauf hinweisen, dass ihr Menschenwesen auf dem Planeten, den ihr Erde nennt, eine Anzahl von in etwa 7 Milliarden seid. Ihr seid eine geringe Anzahl auf diesem Planeten an Wesenheiten und dennoch seid ihr die auffälligsten Wesen von allen. Ihr seid jene Wesen, die danach trachten, durch ihr Handeln und ihre Präsenz die meisten Veränderungen herbeizuführen, gegen das natürliche und ökologische Gleichgewicht beispielsweise, gegen die zu handeln, gegen die kosmischen Gesetzmäßigkeiten zu handeln und versucht, eigene Gesetzmäßigkeiten zu entwickeln und daraus Wissenschaften abzuleiten. Ihr seid also das auffälligste und zugleich das am wenigsten vertretene Geschlecht oder Wesenheit auf diesem Planeten Erde und seid, es ist eine Aussage, die so nicht ganz korrekt ist, denn es gibt verschiedene Spezies, die im Aussterben bedroht sind, doch in der energetischen Präsenz, auf der Ebene der astralen Präsenz, seid ihr nicht so sehr dicht besiedelt, wie es beispielsweise Insekten sind. So würdet ihr, wenn ihr ein Jahr die Vernichtung von Insekten durch Vögel beispielsweise und Spinnenwesen nicht erfahren würdet, binnen eines Jahres den gesamten Erdball mehrere Meter überdeckt sehen von diesen Insektenwesen, die ihr beispielsweise Fliegen, Stechmücken und so weiter nennt. So seid ihr also Wesenheiten, die sich gerne die Akkommodation leben, das heißt, sich das Umfeld passend machen wollen und euch wenig assimilieren, das heißt, euch dem Umfeld anschließen wollt. Wenn ihr eingebunden seid in das große Ganze, so erlebt ihr keine schädlichen und negativen Einflüsse. Wenn ihr die Sprache der Wesen versteht, wenn ihr im Dialog mit eurem Umfeld seid, wenn ihr in Harmonie lebt, so würdet ihr dies nicht beklagen brauchen. Es ist kein vorwurfsvoller Text von unserer Seite an euch, dass ihr vielleicht glaubt, nein. Es ist ein Hinweis an euch, die ihr mit dem Verstand und dem freien Willen ausgestattete Wesen seid, aufgrund der Besonderheit der Erfahrung, die es euch als Menschen ermöglicht, mit dem freien Willen zu handeln, um dann zu erkennen. Es ist sinnhaft, aufgrund dieser Verhaltensweisen karmische Wege zu gehen. Ein Insekt ist nicht in der Lage, ein derartig umfangreiches, buntes und vielschichtiges Karma aufzubereiten, wie ihr es als Menschen getan habt. Und so ist es sinnhaft, dass ihr dort seid, wo ihr seid, auch wenn ihr es beklagt. Es ist keine Klage von unserer Seite, es ist in der Ordnung. Weil ihr in dieser Situation seid und weil ihr beispielsweise konstante Temperaturen wünscht, im Winter eure Gebäude wärmt, weil ihr konstante Nahrung wünscht und zu jeder Jahreszeit alles zur Verfügung habt, weil ihr bestimmte atmosphärische Bedingungen wünscht und atmosphärische Bedingungen verändert und sogar das Wetter bestimmt, seid ihr also dabei zu kreieren, was euch zu kreieren möglich ist, aber seid vehement gestört, wenn ihr von einer Stechmücke einen Stich erlebt. Und so könnt ihr erkennen, wie weit ihr euch entfernt habt von der Eingebundenheit und den natürlichen Rhythmen der Existenz, der natürlichen Existenz als Mensch. Ist das etwas, verehrte Seelen, was ihr versteht? Und habt ihr weitere Fragen?
Das ist verstanden worden. Gibt es noch einen Fließtext, einen weiteren Fließtext dazu?
Wenn ihr es wünscht. Es ist kein Wesen, keine Art, das mit irgendeiner Handlung ein Schädling wird. Wenn ihr es bewerten würdet, so müsstet ihr euch selbst als den größten aller Schädlinge betrachten. Doch so ist es nicht. Es ist nicht so, dass es eine Bewertung aus der Sicht der höheren Ebene, höheren Bewusstseinsebene gibt, die etwas verurteilen würde, was sinnhaft gesteuert, gestreut existiert. Wesenheiten, die mit einer derartigen Ausrichtung auf Planeten inkarnieren, und das sind sehr viele, haben die Aufgabe, auch wenn sie ohne Planeten, als ihr würdet sie extraterrestrische Wesen nennen, Erfahrungen zu sammeln haben, sind stets in der Ordnung mit dem Handeln und dem Erkennen. Ihr würdet niemals als Menschen in der Lage sein, den Planeten zu zerstören. Auch langsam nachwachsende Rohstoffe sind nachwachsende Rohstoffe, sodass es nicht eine Frage der Zerstörung, sondern der Zeit und des nachhaltigen Wirtschaftens wäre. Ihr seid betroffen und das ist angemessen, denn es ist an der Zeit, Mitgefühl zu entwickeln. Mitgefühl für euch selbst, Mitgefühl für euer Umfeld, in dem ihr lebt, und Mitgefühl für alle anderen Wesen, die auch existieren, sodass ihr beispielsweise den Stich einer Stechmücke, die sich davon ernährt, nicht als etwas zur Last Fallendes zu betrachten habt. Es ist ein Umgang mit den eigenen Lebenserhaltungskräften, der angemessen ist. Es ist weniger zu bedenken, als wenn ihr selbst beispielsweise viele Tiere zur Zucht über ein gesamtes Tierleben hinweg in unangenehme Bedingungen stellt, nur um euch selbst zu ernähren. Es steht in keinem Verhältnis, dieser Vergleich, und doch seid ihr an einem einzigen Mückenstich derart gestört, dass ihr den Zusammenhang zwischen einem Dasein eines Geflügels beispielsweise in einer Geflügelzuchtstation und eurem Nahrungsverhalten überhaupt nicht herstellt. Doch das ist ein Aufruf, den wir euch gerne zur Verfügung stellen wollen an diesem schönen Tag, dass ihr die Grundbedingungen von Verhaltensweisen der verschiedensten Wesenheiten abgleicht mit euren Verhaltensweisen und darüber zu einer Denaturierung gelangt. Denn das ist das, was ihr euch so sehnt, wonach ihr euch so sehnt. Wenn ihr ein Gefühl dafür entwickelt habt, welche Wesenheiten, welche Aufgaben auf eurem Planeten in Kooperation mit euch und allen anderen Wesen zur Verfügung stellen, so würdet ihr oder werdet sehr schnell erkennen, dass jedes Ding zur rechten Zeit, am rechten Ort seinen Platz hat und seine Berechtigung, auch das Menschengeschlecht. Und es ist uns eine große Freude, euch an diesem Tag ein Stückchen näher dorthin bewegen zu können, wo mehr Verständnis, mehr Einfühlungsvermögen und Erkenntnis entsteht, um zu wissen, wer mit wem, warum, an welchem Ort die Inkarnation teilt. Und warum ihr beispielsweise in euren Bereichen keine verschiedenen giftigen Tiere vorfindet, die aber ihrer Spezies nach in anderen Ländern hochgiftig gewesen sind. Und so ist es uns eine Freude, euch diese Fragen zu beantworten, und wir freuen uns über eure Neugierde und bitten euch, besonders neugierig zu sein. Wenn ihr also bitte eure verschiedenartigen, spezifischen Fragen an uns richten mögt, so dienen wir euch gerne.
Ja, wer mag anfangen?
Ich hätte gerne eine Frage. stimmt es, dass unsere Gedanken, diese sogenannten Schädlinge, Stechmücken oder wie immer, unsere negativen Gedanken, die kreieren?
Nein, es ist eine geschlossen gestellte Frage, die ihr mit Ja oder Nein beantwortet haben könntet. Doch wir gehen davon aus, dass ihr von unserer Seite weitere Informationen wünscht.
Ja oder nein?
Ja. Es ist einfach diese, irgendwann einmal in grauer Vorzeit, es ist ja nicht von heute auf morgen, sondern diese Gedanken, oder in der Akasha-Chronik ist alles gespeichert. Und dass dann eben dieses ganze Müll, den wir verursachen, dass dann eben diese Stechmücken, Ratten, Schlangen und so weiter sich manifestieren.
Lang vor der Existenz menschlicher Gedanken sind jene Wesen existent gewesen, bedenkt dies. Jene Wesen, die ihr Stechmücken nennt, sind auf eine sehr sinnhafte Weise Vernetzer der gesamten Weltpopulation aller Warmblüter. Denn es ist eine Spezies, die bevorzugt Warmblüter benutzt als Wirt, um sich davon zu ernähren. Was geschieht bei dem Stich durch eine Stechmücke in euren Körper ist, dass eine Aufnahme der DNA-Information eures Körpers geschieht, um weitergegeben zu werden mit einem weiteren Stich in ein anderes Wesen, ob es nun Mensch oder Tier ist, hinein, um eure DNA-Information einem weiteren Wesen zur Verfügung zu stellen, während in eurem Körper von einem vorhergehenden Wesen DNA-Information hinterlassen wurde. So sind es hochverehrte Seelen, oder Seelengruppen, die Informationen auf der Vernetzungsebene weitergeben, um eine Informationsstruktur aufrechtzuerhalten, um karmische Erfahrungen, die stets in der DNA hinterlegt sind, vor allem auf der linken Seite des DNA-Strangs, von Wesenheit zu Wesenheit weiterzugeben, um eine Vermischung der Spezies zu ermöglichen auf der Informationsebene und eine Beschleunigung und eine bessere Vermittlung der karmischen Erfahrungen weiterzugeben und zu erhalten, sodass ihr alle Informationen durch einen Mückenstich, der möglich ist, durch diese Mücke in euch weitertragt und weitergebt und der von euch so bezeichneten Akasha-Chronik dient. Ist das etwas, was ihr versteht? Eure Frage zeigt eine Formulierung, die eine Abwertung dieser Spezies voraussetzt und eine Sinnlosigkeit deren Existenz. Und wir haben euch mitgeteilt, nicht eine einzige Existenz sei sinnlos. Die Informationsstruktur, die durch DNA-Weitergabe ermöglicht wird, hält die Akasha-Chronik in einer harmonischen Schwingungsstruktur. Habt ihr das verstanden?
Hat das mit der Blutgruppe auch etwas zu tun?
Es ist eine andere Ebene, die ihr befragt, die nicht die Informationsebene, sondern die Ebene des Ausdrucks des Temperaments der einzelnen Wesenheiten ist, sodass ein Mensch beispielsweise der Blutgruppe A oder ein Wesen der Blutgruppe A ein anderes Temperament, eine andere Abspaltungsinformationseinheit aus höheren Ebenen darstellt als beispielsweise eine Wesenheit der Blutgruppe B oder 0 oder der Kombination daraus. Es zeigt etwas über die karmischen Erfahrungsmöglichkeiten. Karmische Erfahrungsmöglichkeiten der Blutgruppe A sind eine Form für sich, die spezifische Erfahrungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, die beispielsweise einer Blutgruppe B auf diese Weise nicht zur Verfügung stehen, sodass ihr über diese Frage einen extra Fließtext von einem weitreichenden Umfang von unserer Seite erhalten könntet, wenn ihr es wünscht. Habt ihr das verstanden?
Ja, danke.
Habt ihr weitere Fragen? Ist das die Antwort auf eure Frage?
Ja, danke.
Habt ihr weitere Fragen?
Ich habe eine. Können sich Fliegen oder Insekten materialisieren und dematerialisieren, wenn sie wollen? Jederzeit.
Nein, nicht auf der Ebene, wie wir es in eurem Wahrnehmungsfeld, eurer Vorstellung sehen. Eine Dematerialisierung auf freien Willen, auf der Ebene des freien Willens, ist nicht möglich. Es ist eine ebenso zu vollziehende Inkarnationsabfolge, wie ihr es als Menschen zu erleben habt. Und auch ihr als Menschen seid aufgefordert, euren Inkarnationslauf zu Ende zu leben, bis ihr in der Lage seid, euch mit euren Seelenaspekten des hohen Selbstes wieder zu verschmelzen, um die vierdimensionale Ebene zu verlassen und dann über die fünf- und sechsdimensionale Ebene neue Inkarnationsaufgaben zu leben. Ebenso ist es mit Gruppenseelen der Insekten, der Vögel, der Fischschwärme beispielsweise, die aus der sechsten Dimension gesteuert sind und von dort aus eine Seeleneinheit bilden und gruppenweise inkarnieren und gruppenweise desinkarnieren. Habt ihr das verstanden?
Ja, gerade. Was haben denn die Schnecken für eine Aufgabe und wie können wir mit denen in Harmonie leben?
Ihr lebt vor allem mit allen Wesen dann in Harmonie, wenn ihr sie annehmt, respektiert und akzeptiert. Dann ist Harmonie hergestellt. Denn eine Schnecke würde niemals, wenn sie des Weges kriecht, sich denken, oh, ein Mensch. Eine Schnecke ist eine Schnecke und lebt das Leben, das ihr vorgegeben ist. Ein Mensch ist ein Mensch und gibt ablehnende Energien auf viele Wesenheiten, beispielsweise auf Spinnen, die es nahezu ausschließlich so erfahren, eine vernichtende Bewusstseinsenergie durch Menschen zu erfahren. Und es ist eine energetische Dunstglocke, die über diese Spezies hängt und die das Menschengeschlecht als den Feind, den eigenen natürlichen Feind erkennt, obwohl ihr kein natürlicher Feind dieser Wesen seid. Der natürliche Feind, wenn ihr es so wollt, sind Vögel beispielsweise, größere Insekten- und Spinnenvernichter. Und nicht der Mensch. Der Mensch macht sich zum Feind, weil er nicht in Harmonie mit der Umwelt lebt, obwohl er nicht dieses Tier in der Nahrungskette benötigt. Ihr seid also dann in der Harmonie, wenn ihr anerkennt, dass ihr für alle Wesenheiten etwas zur Verfügung stellen könnt. Ihr erlebt Schnecken dann als eure Schädlinge, wenn sie euren Anbau beispielsweise nutzen. Es ist so, wie wenn ihr werbt mit leckerem Salat und der liebe Gott seid, indem ihr aussät und ausstreut und einen reichen Tisch deckt. Doch wenn sich ein Wesen nähert, das euch missfällt, gebt ihr dem Tier zu verstehen, der Tisch ist gedeckt, doch nicht für dich. Das ist keine friedliche Ausrichtung, die dazu dient, dass ein Ungleichgewicht besteht. Wenn ihr aufhört, in engen Grenzen zu wirtschaften und in engen Grenzen zu gärtnern, wenn ihr beginnen werdet, und das ist eure Zukunft, für alle Menschen, von allen Menschen, für alle Menschen, Nahrung auf die Felder ausbringt, damit alle Menschen ohne einen Zaun und ohne eine Grenze sowohl die Arbeit gemeinsam leisten als auch die Ernte, so werdet ihr erleben, dass alles für alle ist und dass so viele Schnecken überhaupt nicht in eurem Umfeld sein können, wie ihr zur Verfügung stellt. Alle Wesenheiten können diese Dinge nutzen und alle Wesenheiten werden satt. Indem ihr einen Zaun darum legt, glaubt ihr, eine Schnecke könnte Schilder lesen und würde erkennen, ach, es ist ein Grundstück von einem Menschen, das in einem Grundbuch eingetragen ist und dort darf ich nicht hin, denn das gehört der Familie Meier. Es ist nicht möglich, was ihr euch wünscht, also streut ihr Gift, um die nicht akzeptierten Grenzen eurer Grundbucheinträge einem unkultivierten Wesen wie einem sogenannten Schädling durch Gift aufzuzeigen. Doch Zäune sind ebenso Gift für eure rosafarbene Vernetzungsenergie. ihr seid noch ein bisschen weit davon entfernt, zu erkennen, dass ein Garten eine starke Abgrenzung in euren Köpfen bedeutet und mit Besitzdenken und Machtanspruch einhergeht. Auch das ist korrekt und ist noch im Fluss und gehört zu euren Inkarnationserfahrungen. Doch ihr werdet euch mit der Entwicklung des kollektiven Denkens in der 10er und 20er Reihe eurer Chakrenentwicklung immer weiter dorthin bewegen, dass ihr erkennt, dass nichts einer Person oder einer Gruppe gehören kann, außer der Menschheit, der Planet zur Verfügung steht für alle. Ihr seid dort Gast und seid dort Nutzer, als Volk, als Menschengeschlecht auf diesem Planeten Erde, um ihn liebevoll zu bewirtschaften, auch dort, wo derzeit kein Mensch lebt. Ihr lebt in Ballungsräumen, werdet immer enger, seid immer dichter aufeinander und macht eure Grenzen immer klarer und krasser dem anderen gegenüber, statt das Ganze zu nutzen, die ganze Welt, das ganze Land, alle Kontinente, alle Flächen, um dort euch auszubreiten und im Frieden mit allen Wesen zu leben. Es ist nicht schlecht, wenn ihr Schnecken beispielsweise eine Nahrung zur Verfügung stellt. Denn dann habt ihr beispielsweise den Wesenheiten der Luft die Möglichkeit gegeben, Nahrung zu finden in ausreichendem Maß, sodass noch genügend Population überbleibt. Denn die Wesen der Luft, die ihr Vögel nennt, sind die Informationsgeber auf feinstofflicher Art, so wie es Stechmücken beispielsweise auf der Ebene der DNA sind. Vögel verbreiten die Informationen, energetischen Informationen durch die Wälder beispielsweise. Sie ermöglichen in kalten Wintern eine Verbreitung dieser Information, dass im Jahr darauf eine größere Population an Früchten entsteht als das Jahr davor, eine stärkere Samenentwicklung und so weiter. Es sind also Vernetzungswesen, die von Schnecken leben. Für Menschen ist es eine Spezies, einen Moment bitte. Ihr fragt uns nach dem Nutzen der Menschen, ist das korrekt?
Nein, nach dem Nutzen der Schnecken.
Für den Menschen oder generell?
Für die Natur.
Einen Moment bitte. Es sind Wesenheiten, die auf der Informationsebene die Orte der Fruchtbarkeit benennen. Es ist wahr, dass eine Schnecke andere nachzieht. Es ist wahr, dass ihr, weil ihr auf kleinen Räumen wirtschaftet, mit Schneckenplagen, wie ihr es nennt, zu tun habt, weil es Informationsgeber sind, wo fruchtbare Räume sind. Eine Schnecke wird sich niemals dorthin bewegen, wo keine Feuchtigkeit ist, wo keine Nahrung ist. Sie ist angewiesen auf Feuchtigkeit, auf lockere Böden und auf eine leicht zugängliche Nahrung. Eine Schnecke ist nicht in der Lage, Nüsse beispielsweise oder schwer zu erntende Samen aufzunehmen. Eine Schnecke benötigt Vitamin D-reiche Nahrung, daher liebt sie eure Salatköpfe und diese Vitamin D-haltigen Pflanzen wachsen vor allem dort, wo ein Feuer-Wasser-Ausgleich besteht, also Sonne und Wasser, feuchte Böden und ein guter Humus zur Verfügung steht. Das ist nur in den Bereichen möglich, wo die Alchemie zwischen Feuer und Wasser gelungen ist, wo das Feuer eine Wärme zur Verfügung stellt, die nicht verbrennt und das Wasser einen Nährwert besitzt, der nicht versottet und brackig wird und auch nicht zu wenig zur Verfügung stellt, sodass es stets so ist, dass Schnecken das ideale Klima, den idealen Rahmen mit den idealen und Vitamin D-reichen, weichen Grünfuttern benötigen. Und alle anderen Wesen, die ebenso sensibel und austariert nur existieren können, dorthin geleitet, sodass es ein Informant ist für Wesenheiten, wo der ideale Platz zum Leben ist. So sind sie gute Geister. Habt ihr das verstanden?
Darf ich nur eine Frage stellen zu den Spinnen? Es gibt Menschen, die überhaupt keine Angst vor Spinnen haben und Menschen, die
Achso, dass wir das Thema vielleicht zu Ende machen, war da noch eine Frage?
Ja, also wie können wir mit ihnen in Harmonie leben? Was braucht die Schnecke vielleicht von uns?
Das machen wir dann.
In Harmonie lebt ihr dann auf diese Weise, wie wir euch mitgeteilt haben, wenn ihr in eurem Bewusstsein die Grenzen wegfallen lasst und großräumig Ackerbau betreibt. Und es ist eine Haltung in den Menschen nötig zu verändern. Die Haltung zwischen das ist mein und das ist dein und mein geht dich nichts an. Denn es ist wichtig für euch zu erkennen, dass ihr in die Weite hinaus euch bewegt mit dem Anbau und der Ernte und der Erlaubnis, dass alle Wesenheiten, mit der Erkenntnis, dass allen Wesenheiten alles gleichermaßen zur Verfügung steht. Das ist das Wesentliche. Habt ihr das verstanden? Ja. Ist das die Antwort auf eure Frage? Ja. Doch sie gefällt euch nicht. Ihr habt noch einen Zaun.
Fragen, wir wohnen im Grünen und es ist eine große Wiese vorhanden und auch Felder. Und gegen Abend kommen die Schnecken überfallsartig in mein Beet. Und muss ich das jetzt mit den Schnecken teilen? Die haben doch genug Möglichkeiten außerhalb.
Es ist, so wie wir euch mitgeteilt haben, steht es dann so, dass jene Wesen den idealen Punkt des Kräfteausgleichs wählen. Sie kommen dann, wenn die Wärme und die Feuchtigkeit in einem für sie austarierten Maß zur Verfügung steht und nehmen sich jene Nahrung, die für sie in einer besonders rosafarbenen Energie, so könnt ihr es nennen, angebaut sind. So, dass ihr, je achtsamer ihr gärtnert, desto mehr einladend ist euer Tisch. Und die Frage ist, müsst ihr es teilen? Nein. Unsere Frage an euch ist, habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, an einem anderen Ort einen Salat zu pflanzen, um ihn für diese Tiere zur Verfügung zu stellen, um eine Begrenzung nicht in Form von Gift oder anderen verletzenden Räumen zu geben, sondern eine Begrenzung in Form von einer Reihe Salatköpfen, die dann ausschließlich für diese Tiere zur Verfügung stehen? Habt ihr das schon einmal bedacht? Wäre das eine Lösung, die euch gefällt?
Ja, das müsste umstrukturiert werden. Platzmäßig.
Es kann auch möglicherweise jenseits eures Zaunes sein. Denkt darüber nach.
Ich danke.
Aber wir wissen die Schnecken, dass das Beet ist für das. Für sie ist und das andere für den Menschen. Muss man da kommunizieren?
Es ist ein Wall, den ihr errichten könntet. Versteht ihr das? So wie ihr auch wisst, wie ihr eure Giftgrenze aufzieht, so könnt ihr eine Grenze mit einer schmackhaften Nahrung für diese Wesen zur Verfügung stellen.
Nur das Problem ist, dass diese Pflanzen gar nicht wachsen können, weil die Schnecken schneller sind.
Es ist ein Ungleichgewicht, das besteht, das ihr mit einem einzelnen Garten in der Tat nicht lösen könnt. Es ist notwendig, wenn ihr beispielsweise in einer Gemeinschaft lebt, mit vielen Anrainern, Nachbarn würdet ihr es nennen, dieses Projekt einmal zu wagen. Und wir können euch versichern, je mehr ihr in Harmonie und im Ausgleich seid und je mehr ihr jenseits eurer Räume Nahrung zur Verfügung stellt, desto weniger holt ihr euch die Schneckenplage ins Haus. So wie es auch ist, dass in strengen Wintern die Bären bis an die Mülltonnen der Menschen kommen und in den Zeiten der Nahrung beispielsweise und des Überflusses kein Tier auf die Idee käme, die Nähe der Menschen zu suchen. Habt ihr das verstanden? Die Frage der Korrektur beginnt in eurer Denkweise.
Darf ich wegen der Spinne noch was fragen? Oder kommt da noch
ja,
was
ich andere? Weiß nicht, noch eine Schneckenfrage?
Eine Anmerkung, wenn es möglich ist. Bitte, es funktioniert wunderbar mit den Schnecken, wenn man ihnen leicht gewelktes Grünzeug anbietet, die fressen nur das, weil die das lieber mögen. Mhm. Und die lassen dann sie dort stehen.
Mhm. Also noch ein Tipp. Ja. So bestätigt ihr unseren Rat und seid eine weise Frau. Und wir danken euch für die liebevolle Haltung, die ihr diesen Dingen gegenüberbringt. Habt ihr weitere Fragen?
Noch was zu Schnecken? Nein, ehrlich, dann zu
Spinnen. Ja, wegen der Spinne. Es gibt Menschen, die unheimliche Angst vor Spinnen haben und manche, die sich überhaupt nichts denken dabei. Kann das sein, dass die Angst haben, in früheren Inkarnationen von Giftspinnen gebissen worden sind und deshalb diese Angst in irgendeiner Inkarnation zum Vorschein kommt? Spinnen sind ja auch Insektenvertilger.
Wir können euch auf diese Frage mit Ja antworten. Es ist ein Grund. Ein weiterer Grund ist, dass ihr in vielen Inkarnationen in unterschiedlichen Zusammenhängen eingeschlossen gewesen seid, in Kerkern, in Verliesen, im Winter beispielsweise, in fest verrammelten Häusern eingeschneit und euch einer raschen Population dieser Tiere ausgesetzt gesehen hattet, die ihr nicht handeln konntet. Denn in einem Verlies kann eine Spinne ebenso nicht entfliehen und ist dennoch nicht in der Lage, Geburtenkontrolle zu betreiben. Habt ihr das verstanden? Okay. Sodass ihr ohne Licht in Kerkern gesessen seid, mit einer immensen Spinnenpopulation.
Momentan, ja.
In diesen vergangenen Inkarnationen beispielsweise. Und ihr nicht ruhen, nicht sitzen und nicht liegen konntet. Und es ist eine Erfahrung der Giftkontaminierung und zugleich ist es eine häufige Fehlindikation früherer Heiler gewesen, mit Tiergiften vermeintliche Heilungen zu vollziehen, die dann im feinstofflichen System die Erinnerung an den dadurch entstandenen Tod mit sich bringen. Und auf der anderen Seite ist es eine beliebte Foltermethode der Vergangenheit gewesen und auch jetzt in vielen Inkarnationen, in vielen Kulturen noch, mit Tiergiften Menschen in außergewöhnliche Rauschzustände zu bringen oder Pfeilgifte daraus herzustellen, sodass Tiergifte ein sehr beliebtes Medium sind, um Menschen in Angst und Schrecken zu bringen. All das tragt ihr im Feld. Und eine weitere sehr wichtige Erfahrung ist, dass diese Wesenheiten in der Zeit vor dem Menschengeschlecht auf der Erde in sehr großer, ausgeprägter Körperform existent waren und Wesen, die sehr lange schon auf diesem Planeten leben, um dann über die verschiedenen Vorstufen des Menschseins ins Menschsein hineingeraten sind, auch durch diese Wesenheiten zu Tode kamen und einen grausamen Tod starben. Eine weitere Erfahrung ist, dass auf anderen Planeten diese Wesenheiten die Herrscher der Planeten sind, die ihr auch kennt. Und eine noch weitere Erfahrung ist für euch, dass ihr sie auf astraler Ebene wahrnehmt. Denn Spinnenwesen sind auf astraler Ebene groß wie Häuser, groß wie Autos, groß wie Schiffe und sind hier auf eurem Planeten, bevölkern die Welt. Und sie sind häufig dort, wo Menschen besonders diesen Schauer unterliegen, beispielsweise die Herrscher des Gartens oder vor der Tür und auf astraler Ebene Lenker des Menschheitsgeschicks. Es sind auch extraterrestrische Existenzen, die in dieser Körperform hier inkarnieren, sowohl um euch zu dienen, als auch um euch zu kontrollieren. Und all diese Erfahrungen habt ihr abgespeichert. Zum anderen sind es Wesen, die auf eine ungeheuer rasche und ungeheuer unsichtbare Art sehr schnell sich von A nach B bewegen und deshalb in euch aufgrund dieser Fortbewegungsweise und der Schnelligkeit gleich eurer Hand und der Assoziation der Hände einen Schauer in euch erzeugen und euch ohnmächtig fühlen lassen. Es ist ein ganzes Paket von Gründen, warum ihr auf diese Wesen auf diese Weise reagieren könnt. Ist das die Antwort auf eure Frage?
Danke.
Habt ihr weitere Fragen?
Noch was zu spinnen?
Nein.
Ja. Noch jemand zu spinnen?
Wühlmäuse sind auch so niedliche Tierchen und deren Sinnhaftigkeit ich eigentlich bis heute nicht verstehe.
Sie sind schlau, denn sie wissen genau, wenn sie sich von unten an euren Salat wagen, so werden sie erst dann entdeckt, wenn sie satt und schon über alle Berge sind. Es ist eine Untergrundbewegung, so könnt ihr es nennen, die eine intelligente Rasse darstellt, die auf eine völlig entspannte Weise sich den besten und nahrhaftesten Teilen einer Pflanze widmet, nämlich den Wurzeln, die sehr reich an Mineralstoffen sind, auch vitaminhaltig sind und nachhaltig sättigen. Mehr als das Blattwerk beispielsweise und auf eine sehr viel kräftigere Weise als die Frucht. So seid ihr einer Rasse gegenüber, die intelligent ist und friedlich leben möchte. Denn sie möchte nicht gesehen werden, nicht abgegriffen werden durch Raubvögel, durch andere Wesen, auch durch den Menschen beispielsweise, und hat sich ein Untergrundsystem geschaffen, in dem es nicht, wo der Frost es nicht erreicht, wo die Populationen in Frieden aufgezogen werden können, wo immer Nahrung vor der Nase baumelt, so könnt ihr es nennen, und sie leben einen lockeren Boden. Und auch dort ist es so wie mit den Schnecken. Alles, was ihr in zu engen Räumen für euch alleine zur Verfügung stellt, müsst ihr damit rechnen, dass eine derart natürlich agierende Spezies euch den Rang abläuft. Es ist eine logische Konsequenz, die daraus entsteht. Erst wenn ihr in die Weite geht und erst wenn ihr vieles für viele zur Verfügung stellt, habt ihr die Möglichkeit und den Erfolg, dass ihr das Viele mit allen teilt und für jeden genügend zur Verfügung stellt. Einer allein kann das nicht schaffen. Es ist nötig, ein kollektives Verständnis zu entwickeln. Auch dann wird sich die sogenannte Wühlmaus in einer Weise verzweigen und sättigen, dass sie nicht mehr nur einer Person schadet. Habt ihr das verstanden?
Das schon, aber die Frage ist, welche Aufgabe oder Sinn hat die Rasse Mühlmaus auf unserer Erde?
Es ist eine Spezies, die das Erdreich lockert, die Kanalisationen zur Bewässerung schafft, beispielsweise in Böden, die... einen Moment bitte. Die sich unter beispielsweise unter Kiesschichten gräbt, wo Wasser weniger leicht hindurchsickern kann und ist ein unterirdisches Bewässerungssystem, ein derartiger Bau, ein unterirdisches Bewässerungssystem. Ihre Aufzucht der Jungen erfolgt meist in Nebengängen, die dann über das Grundwasserspiegelniveau heraufgehoben sind und meistens so unter der Oberfläche liegen, dass hineinströmendes Wasser diese Hohlräume nur dann erreicht, wenn eine wirkliche Überschwemmung entsteht oder eine wirkliche für dieses Tier Sintflut entsteht, doch der normale Regen und die normale Bewässerung diese Brutstätten nicht erreicht. Eine intelligente Möglichkeit. Und es ist wahr, dass viele dieser Spezies sich ungehindert ausdehnen können, weil ihr Räume schafft, wo eine reiche Tafel besteht, weil ihr durch Gifte Äcker bestellt, wo natürliche Räuber und natürliche Feinde für diese Tiere nicht mehr zur Verfügung stehen, weil ihr ein Leben lebt, das den natürlichen Zyklus und das biologische Gleichgewicht außer Kraft gesetzt hat. So habt ihr jetzt das natürliche Gleichgewicht selbst wiederherzustellen durch eine Übergangsphase, indem ihr zur Verfügung stellt und allen Wesen den Raum ermöglicht und auch den Bussarden beispielsweise ein Zurückkommen ermöglicht, die dann von solchen Tieren leben, wenn sie an der Oberfläche sind. Ähnlich ist es der Maulwurf, der auch für eine ähnliche Funktion zur Verfügung steht. Und die massive Anhäufen dieser Spezies ist überall dort, wo ihr künstlich euch um die Bewirtschaftung auf kleinem Raum kümmert. Habt ihr das verstanden?
Ja, was ich nicht verstehe, warum sie immer eigentlich im Winter solche Hügel machen, mit denen ich nichts anfangen kann.
Ihr braucht nicht einzuziehen. Es ist eine, es sind Kanäle, die auf der einen Seite Fluchtwege sind, auf der anderen Seite vor allem Luftschächte sind, die eine Belüftung des unterirdischen Systems darstellen und den Aushub abtransportieren. Versteht ihr das? Könnt ihr jetzt etwas damit anfangen? Ihr tut gut daran, sie nicht zu verändern, denn das leichte Erdreich ist auf der einen Seite Schutz und auf der anderen Seite leicht genug, um luftdurchlässig zu sein und um ein Ein- und Auskommen in diese unterirdischen Höhlenräume zu ermöglichen. Wenn ihr sie ebnet oder noch schlimmer mit Wasser füllt, so vernichtet ihr das Tier und die Gesamtgruppe. Also wisst ihr, was ihr zu tun habt, wenn ihr diese Absicht habt.
Danke.
Ist das die Antwort auf eure Frage?
Ich werde sie jetzt in Zukunft anders betrachten.
Es klingt wenig befriedigt.
Na, normal habe ich nichts dagegen, aber es gehen immer diese Hügel. Sind halt dann unangenehm, wenn man mit dem Rasentraktor drüber fährt.
Für den Maulwurf, meint ihr?
Ach, für den Traktor.
Das glauben wir nicht. Es kann keine Befindlichkeit für einen Traktor geben. Habt ihr weitere Fragen?
Ja, gibt es noch Wilmans-Fragen?
Ja, wolltest du? Welche Bedeutung hat die Maulwurfsgrille? Gehört die auch zu Maulwurf und Mäusen?
Würdet ihr das Tier, habt ihr einen lateinischen Namen für das Tier und habt ihr eine Beschreibung dieses Tieres?
Ja, das sieht nicht sehr schön aus. Eher erschreckend. Hat so ähnliche Beine wie der Maulwurf, aber mehr eben, also so, und hat einen Kopf wie, ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe im heuer im Winter kam, also die frisst auch gerne die Wurzeln von den Pflanzen und ja, und ist einfach nicht schön anzuschauen.
Eine braune Farbe hat es, ne?
Es ist ein braun, ja, braun, wie ein Frosch, so eine Farbe.
Der lateinische Name ist grün. Grylotalpitai.
Noch einmal bitte.
Gryl, also Grylotalpitai.
Und zierten tut sie.
Es ist eine Grille.
Ja, die macht Geräusche.
Grylopai.
Grylotalpitai.
Grylotalpitai. Einen Moment bitte. Grylopai. Würdet ihr den Namen bitte noch einmal nennen? In einem Zug.
Also wenn ich es verstanden habe, war das Grülotal Pidae.
Pidae, genau.
Einen Moment bitte. Es ist eine, für Raupen beispielsweise, eine sehr aggressive Rasse, die aber einen sehr kleinen Raum nur für sich in Anspruch nimmt. Es ist keine Spezies, die eine große Ausbreitung lebt und keine Plage darstellt. Es ist keine Spezies, die in Schwärmen über eure Felder oder unter eure Felder kommt. Dennoch für die Opfer dieser Nahrungsaufnahme ist es eine sehr aggressive Rasse, die sich von eiweißreicher Nahrung ernährt und vor allem eine sehr kategorische Verteidigung der eigenen Brut darstellt. Die eigene Brut ist wiederum sehr stark bedroht und wird durch diese Spezies sehr stark verteidigt. Es ist eine Spezies, die vor allem Raupen frisst, vor allem die Überpopulation von Raupen eindämmt, um dort wiederum ein Gleichgewicht herzustellen. Habt ihr das unterirdisch? Es sind für unterirdisch lebende Raupen, die unter der Erde sich verpuppen und dort vor allem ihr Leben fristen vor der Transformationsphase. Habt ihr das verstanden?
Ja, danke.
Genügt euch diese Antwort.
Frage. Persönliche Frage. Warum sind in unserem Wintergarten so viele Fliegen? Milliarden.
Immer. Milliarden? Ist das eine ernstzunehmende Aussage von eurer Seite?
Ja, es sind so viele. Es sind so viele, wenn man dann bei den Holzbalken abkehrt, dann hat man eine Kehrschaufel voll tote Fliegen drauf. Und das alle paar Wochen.
Nennt uns bitte die Adresse dieses Gebäudes.
Aschau 50 Feldkirchen.
Noch einmal bitte.
Aschau 50 Feldkirchen.
Es ist ein Ort, der in der Zeit vor dem Bau des Wintergartens oder vielleicht sogar vor der Existenz des Gebäudes selbst. Einen Moment bitte. In vieler Hinsicht ein Ort des Ausblutens gewesen ist. Es ist ein Ort gewesen, wo geschlachtete Tiere aufgehängt wurden, um dort auszubluten. Und es ist in einer Zeit, einen Moment bitte. Nennt uns bitte die Postleitzahl dieses Ortes.
5143.
Und das Land?
Oberösterreich.
Einen Moment bitte. Aschau 50?
Ja.
Feldkirchen. Einen Moment bitte. Es ist ein Ort, der aufgrund der Disposition der ursprünglichen Schlachtstelle und eine Sammelstelle für Schlachtung verschiedener Bauern, verschiedener Menschen, um die Tiere ausbluten zu lassen, eine Informationsstruktur in die Magnetgitter dort gab, wo auch zur Zeit des fahrenden Volkes, das über den Weg von Ungarn durch das Land marschierte, in anderen Zeiten wiederum ein Hinrichtungsplatz, ein ein Hinrichtungsplatz für Menschen des fahrenden Volkes war, um zu zeigen, wie umgegangen wird mit Menschen, die von dieser Gruppe sind, öffentlich für alle Menschen sichtbar, zur Abschreckung und zur Erkenntnis. Und es ist ein Hinrichtungsplatz für jüdische Menschen gewesen, sodass einmal die Informationsstruktur auf diesen Platz gegeben, auf unbewusste Weise, weil astral vorhanden, immer wieder zu einem derartigen Platz wurde. Wie alt auch immer euer Gebäude jetzt ist, es steht auf einem blutdurchtränkten Grund. Und die astrale Informationsstruktur zieht jene Wesen an, die ihr fliegen nennt. Habt ihr das verstanden?
Ja, danke. Kann man irgendwas dagegen tun, es aufzulösen oder dazu helfen, dass die Energie besser wird oder dass man da irgendwas machen kann?
Es ist dort nicht nur die Blutspur hinterlegt, sondern auch die Information über das Leid der Menschen und der Tiere dort verankert, sodass ihr auch möglicherweise ein schlechtes Klima in diesem Wintergarten vorfindet und möglicherweise sehr häufig braunbeschlagene Fensterscheiben habt. Es ist ein möglicher Umstand, denn dort wird sehr viel Informationsstruktur verdichtet. Die mögliche Reinigung muss auf der Schwingungsebene erfolgen, auf der sie besteht, auf einer Informationsebene, wo ihr beispielsweise durch rituelle Handlungen oder durch homöopathische Informationen dort oder Blüteninformationen dort auf höherer Schwingungsebene einen Ausgleich erwirken könnt. Doch schüttet das Bad nicht mit dem Kinde aus, denn nicht alle Wesenheiten wünschen eine Veränderung, die dort sind. Ihr verändert dadurch die Geschicke der Inkarnationen, der Inkarnationsläufe derer, die dort gestorben sind. Habt ihr das verstanden?
Mhm, danke.
Doch die Information des Blutes ist ohne weiteres zu transformieren, ohne einen großen Schaden anzurichten in den Inkarnationsfeldern anderer Wesen. Habt ihr das verstanden?
Also man muss sich auf das Blut richten, nicht auf die Gegebenheiten, also auf die Erlebnisse.
Mhm. Wäre eine hilfreiche Aktion für euch.
Danke.
Also ich habe noch eine Frage gegen Stechen, das ist eine ganz persönliche, weil ich es gerne verstehen würde. Ich bin mein Leben lang wirklich gequält worden, so habe ich es empfunden von Stechen. Also unendlich viele Bisse auf meiner Haut. Und ich habe als Kind alle Tiere gemocht und ich habe halt da noch einen relativ gesunden Umgang gehabt, aber irgendwann war es wirklich eine Qual. Und ich habe jetzt auch wieder letztes Jahr erlebt, dass ich, dass ich zum Einschlafen meditiere und wirklich mich in einem Friedenszustand befinde und auf einmal attackieren mich diese Wicht. Also wirklich ins Gesicht, richtig rein. Und natürlich habe ich jetzt auch schon so einen leichten Horror und muss immer wieder mit mir arbeiten, dass ich, ne, aber ich bräuchte da eigentlich einen Ratschlag, wie ich da was verändern kann. Oder vielleicht Verständnis, warum das so ist. Dass ich wirklich also so viel gebissen werde. Also das können manchmal wirklich 60 Bisse an einem Tag sein. Und das ist Qual. Also das ist ein persönlicher Film, aus dem ich gerade rauskommen würde.
Menschen haben in der Vergangenheit und tun es noch andere Menschen mit vielen Dingen gequält. Beispielsweise wurden und werden Menschen gerne von anderen Menschen in der Wüste im Sand eingegraben und nur die Köpfe sind noch an der Oberfläche, um atmen zu können, und dort werden dann Substanzen hingegeben, um Fliegen oder andere Tiere anzuziehen. Wir wollen euch die weiteren Bilder ersparen. In eurem Fall seid ihr mehrere Male auch eine Erfahrung gewesen, doch nicht hauptsächlich, seid ihr in besonderer Weise beeinträchtigt, weil ihr in einer Inkarnation mit Honig bestrichen Bienen und Wespen und Hornissen ausgesetzt wurdet, weil ihr in einer weiteren Inkarnation Stechfliegen ausgesetzt gewesen seid. Auch in asiatischen Ländern war und ist es Sitte, Menschen, die bestraft oder gefoltert werden, in Sümpfe anzubinden, um dort zu Tode gestochen zu werden. Und so seid ihr in einigen Inkarnationen diesen Foltermethoden zum Opfer gefallen. Die am meisten traumatische Erfahrung war, einmal durch Stechmücken, es ist eine Methode, mit Fäkalien bestrichen zu werden, und die andere Methode, mit Honig bestrichen zu sein. Ein Mensch sieht dann aus wie ein einziger sich bewegender Bienenhaufen. Habt ihr das verstanden? Und weil ihr dieses Bild und diese astrale Information in eurem Feld tragt, habt ihr eine natürliche Resonanz zu diesen Wesen. Das ist auflösbar. Die schnellste Methode ist, auf der Ebene der feinstofflichen Informationsmedizin eine Tilgung dieser Information in eurem Feld zu erwirken oder euch zurückzubesinnen. Doch es ist keine schöne Rückbesinnung. Und es geht auch leichter. Ist das die Antwort auf eure Frage? Das ist
eine gute Antwort. Also weil ich wirklich auch dachte, ja, es ist dann vielleicht meine Aggression oder ne, dann ziehe ich das an oder irgendwas und ich hau halt drauf und denke, blödes Ding. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht so oft in Meditation einschlafen und bin in so einem Frieden und dann so befallen zu werden, das hat mich so irritiert, aber ich kann damit sehr viel anfangen, dass
ihr jetzt gesagt habt, ihr braucht euch nicht zu rechtfertigen, wir glauben euch.
Ja, ja, das weiß ich. Dankeschön.
Habt ihr weitere Fragen?
Was ist der Grund für, wenn Schädlinge invasionsartig auftreten? Das ist nicht immer gleich, aber oft passiert es zum Beispiel bei Motten. Man hat jahrelang kein Problem mit Motten und plötzlich sind sie invasionsartig da. Was kann man gegen Motten machen? Oder mit Motten?
Grundsätzlich ist es eine Frage, die wir nicht pauschal beantworten können, denn es hängt von der Zeitqualität ab, von der Invasion, wie ihr es nennt, und den Informationen, die damit einhergehen. Es hängt von der Spezies ab, die euch belangt. Grundsätzlich könnt ihr davon ausgehen, wenn eine Invasion eine Einzelperson oder nur wenige Menschen betrifft, so hat diese Gruppe eine Transformationsleistung in der Erkenntnis zu erbringen. Wenn ein ganzes Volk darunter leidet, wie beispielsweise Heuschreckenschwärme, so ist es eine Frage der Zeitqualität und der Energie dieser Ausrichtung dieser Menschen und eine Notwendigkeit des Erkennens. Eure letzte Frage, die an uns richtet, die sich nach der Motte richtet, habt ihr eine lateinische Bezeichnung dafür? Ansonsten haben wir eine allgemeine Aussage dazu zu geben.
Es dreht sich um die Motte bei der Schafwolle.
Es sind also Tiere, die sich bevorzugt in Stoffen wiederfinden und nicht in Nahrungsmitteln. Ja. Einen Moment bitte. Grundsätzlich ist das Tier, das ihr die Motte nennt, ein Tier, das den Menschen auffordert, nach der reinen Absicht zu handeln. Die reine Absicht im Hinblick auf das Leben und die Entscheidungen. Es ist immer dann ein Auftreten, wenn Menschen zu sehr in ihren Bequemlichkeitsschleifen hängen geblieben sind, zu sehr in der, im Glauben hängen geblieben sind, die Herrscher über die Natur sein zu können oder Kreateure des natürlichen Gleichgewichtes zu sein. Immer dann seid ihr auf der Ebene der Kleidungsstücke, der Kleidungsstücke belangt. Die Laus im Pelz ist ein Sprichwort, das ihr habt, dass ihr immer dann verglichen mit Motten beispielsweise in Kleidung oder Wolle vorfindet, wenn ihr selbst diese Laus seid, wenn ihr selbst Niesnutzer seid und glaubt, alles kreieren und erschaffen zu können, was ihr euch wünscht. Und wenn ihr beispielsweise Schädlinge im Garten vorfindet, nur ein bisschen das und dies zu tun habt und schon könnt ihr wieder neu damit umgehen. Es ist eine Aufforderung, diese eigene Verklebung und das Fehlen der reinen Absicht zu lösen. Wenn ihr diese Tiere in der Nahrung vorfindet, in beispielsweise Nährmitteln vorfindet, so ist es auch eine Aufforderung, alte Strukturen zu wandeln und neue Gedankenmuster zu entwickeln, eine reine Absicht zu erkennen. Die reine Absicht ist immer dann gegeben, wenn ihr dem Herz folgt und nicht dem Verstand. Motten sind überall dort, wo ein Überhang des Ich will vorherrscht. Eine Motte zeigt euch auf, zu viel Feuer und zu viel Mentalüberlastung. Also, ich denke und ich will und der Solarplexus und der Wunsch, die Macht zu haben über etwas oder für etwas, herrscht vor. Immer dann habt ihr zu erkennen, dann seid ihr die Laus im Pelz der Natur, die Laus im Pelz des anderen und wollt Niesnutzer sein. Kehrt um in eurem Glaubenssätzen. Und lernt eingebundener zu sein, mit weniger Aktionismus mehr neutrale Vernetzung zu erschaffen. Wenn es auf der Ebene der Nahrung ist für euch selbst, so betrifft es euer persönliches Umfeld, eure psychischen Geschehnisse und Umtriebigkeiten. Wenn ihr diese Motten allerdings in Tierfällen vorfindet, so seid ihr wirklich aufgefordert, darüber nachzudenken, inwieweit ihr ins gesamte Ökosystem eingreift. Habt ihr das verstanden?
Danke.
Ist das die Antwort auf eure Frage?
Ja.
Das ist die Getreidemotte dann auch, wie Sie gesagt haben, in der Nahrung. Ne?
Es ist eine Spezies, die dort entsteht, wo die Pflanze und der Erdboden energetisch geschwächt ist. Ein zu viel an Wollen führt zu einer Schwächung der Energie. Denn seht, wenn ihr eine Energie in ein Kollektiv, auf ein Beet, auf ein Feld oder in ein Projekt hineingebt, wo ihr euch überlegt, was brauchst du, dass es dir besser geht, seid ihr ein gebender Teil. Wenn ihr den Ertrag und die Ausbeute zum Hauptaugenmerk macht, so fragt ihr, was kann ich haben von dir und saugt energetisch das Projekt, die Gruppe, die Menschen, die Pflanze und so weiter ab. Und diese Spezies, die ihr bezeichnet habt, ist stets dort zu finden, wo die Pflanze energetisch geschwächt ist und euch auch als Nahrung nicht dient. Energetisch geschwächte Pflanzen, die ihr in euch aufnehmt, fahren euer Energiesystem immer weiter in den Keller. Versteht ihr das? Denn es nährt euch nicht energetisch. Habt ihr das verstanden?
Danke.
Aber wie ist es dann zu verstehen, dass auch Motten lieber biologische Lebensmittel bevorzugen als konventionelle?
Weil auf der Ebene der Nahrungsaufnahme als reichhaltigere Pflanzen sind, doch auf der Ebene der energetischen Ausrichtung ist kein Unterschied. Denn ein biologisch geführter Acker ist in euren Fällen häufig ein problematisches Unterfangen, denn ihr habt sehr viel weniger Ertrag und habt sehr viel mehr Arbeit. Und der Glaube oder der Versuch, viel zu ernten und viel zu Ertrag zu erwirtschaften, ist auf einem biologischen Acker mindestens genauso gegeben wie auf einem herkömmlichen oder einem nicht harmonisch geführten bewirtschafteten Feld. Die Ausrichtung der Erwartung ist es, auf die es ankommt. Habt ihr das verstanden?
Ja, danke.
Es ist wie mit allen anderen Tieren, die wir als Beispiel genannt haben. Wenn ihr gebend seid, so besänftigt ihr diese Thematik. Wenn ihr nehmend seid und abgrenzend seid, so erlebt ihr den Spiegel im Außen. Es ist eine energetische Notwendigkeit. Ihr zieht zurück und es greift nach. Ihr gebt hin und es kann sich in der Weite zurückziehen und verbreiten. Es ist wie Tauziehen. Versteht ihr das? Habt ihr das verstanden?
Ja, aber wie soll ich das sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel Nüsse kaufe und ich bewahre die in einem Glas auf und auf einmal fängt sich das in dem Glas zu bewegen an. Woher kommt das?
Ihr habt es mitgekauft. Ihr habt es mitgekauft. Wenn es eine wirklich fester Verschluss dieses Glases verhindert, dass von außen Wesenheiten dort eindringen können, so habt ihr die kleinen Bestandteile des Beginns dieses Lebens, die Eier beispielsweise, mitgekauft und habt ein schönes Terrarium erschaffen. Es besteht kein Grund, weshalb ihr diese Nüsse nicht in dem Glas, das ihr geöffnet haltet oder leicht geöffnet haltet, hinausstellt in euren Garten oder die Natur und es den Tieren zur Verfügung stellt und euch eine neue Packung Nüsse besorgt.
Ja. Könnte ich vielleicht noch was fragen? Es geht jetzt um was ganz anderes, und zwar um die Varroa-Milbe bei den Bienen. Also ich persönlich habe da nicht so ganz schlechte Erfahrungen, aber in unserem Imkerverein zum Beispiel ist es ein sehr großes Problem zurzeit, die Varroa-Milbe, die Völker schwächt und also wenn man die Völker eben dann nicht behandelt, dann doch zum Tod der Völker führt, die Völker aussaugt. Man muss sich das so vorstellen, die Biene hat eben diese Varroa, die frisst sie schon in die Brut ein und auch eben auf den Rücken der Biene. Und saugt die Bienen aus. Und da wäre es natürlich nicht schlecht, wenn da mal so ein Patentrezept drüber kennen.
Da das Bienenvolk eine Spezies ist, die ausschwärmt und sich überall, vor allem dort, wo ihr überhaupt nicht wisst, wohin das Tier sich bewegt, Nahrung einsammelt, Pollen einsammelt und nicht nur Pollen einsammelt, sondern auch zugleich Schadstoffe mitnimmt, sich auf überdüngten Böden niedersetzt, sich in einem Ökosystem bewegt, das eine insgesamt energetisch sehr schwache Struktur besitzt, ist es eine Spezies, die eine, ohnehin ist es eine sehr sensible, Wesenheit, die aus der sechsten Dimension gesteuert eine Gruppenseele darstellt, die ein sehr feines Reaktionssystem besitzt. Ein Reaktionssystem, das auf eine sensorisch sehr fein austarierten Art und Weise funktioniert, um genau die Pflanzen beispielsweise zu finden, die diese Spezies braucht. Es ist ein Kollektor von der Informationsessenz der Pflanzen des Raumes. Ein Honig aus der russischen Taiga ist ein völlig anderes Naturprodukt, beispielsweise als aus Süditalien, wie ihr selbst sehr wahrscheinlich wisst. Diese sehr feinen sensorischen Wahrnehmungsmöglichkeiten des Tieres erfordern eine sehr feine Spezies, die dem rosafarbenen Strahl angehört. Der rosafarbene Strahl ist eine Energie der Neutralität, sodass jede darauf applizierte Energie- und Informationsstruktur diese Wesenheit aus der Mitte reißt. Wenn ihr also diese Spezies dort grasen lasst, so könnte man es nennen, wo keine Harmonie stattfindet oder besteht, ist es eine Spezies, die mit dem Einsammeln von Pollen zusätzlich stets das eigene Ende in Angriff nimmt. Jede Bienenart in eurem Umfeld ist eine Spezies, die von vornherein dem Verfall und dem langsamen Sterben anheimgestellt ist, denn es gibt in euren Räumen kaum ein ökologisches Gleichgewicht der Neutralität. So ist es so, dass die energetische Schwächung und die Nichtexistenz von Neutralität und die Verknüpfung von vielen anderen Farbstrahlen beispielsweise und einer stark dreieckigen Struktur, die das Rosa informiert, dieses Bienenvolk derart schwächt, dass Krankheiten, Pilze und auch diese Art der Milben, die ihr nennt, ein leichtes Spiel haben, sich dieser Spezies anzunehmen, auf eine vernichtende Weise. Eine Biene besitzt eine besondere Nahrungsinformation, die nur in einer Biene und in einer Wespe und in Hornissen zur Verfügung steht. Doch Hornissen und Wespen sind ein derart streitbares Volk. Und vor allem sind sie wehrhaft am lebendigen Leibe mit Beißwerkzeugen und einer aggressiven Weise, die einer Biene nicht zur Verfügung steht. Eine Biene ist ein relativ harmloses und relativ wehrhaftes Tier, das in der Abwehr stets das eigene Leben lassen muss, sodass es aufgrund seiner Ursprungsenergie sehr leicht allen möglichen Schädlingen, Pilzen und so weiter zum Opfer fällt. Habt ihr das, verehrte Seele, verstanden? Ist das die Antwort auf eure Frage, woher dieser Befall kommt? Ist das die Antwort auf eure Frage?
Naja, Antwort direkt nicht.
Was wünscht ihr zu wissen, was ihr tun könnt?
Naja, was man wirklich realitätsmäßig tun kann. Ich meine, ich sehe das schon ein, dass es werden ja auch in letzter Zeit immer mehr Bienenweiden gesät. Und natürlich ist eine biologische Landwirtschaft oder so 10-mal besser oder eine giftfreie Umwelt, das ist ganz klar. Aber da, wo ich wohne, ist es eher weniger der Fall. Also wir persönlich haben jetzt erstmal so eine Bienenweide von einem knappen Hektar gesät. Und ich glaube, das tut meinen Völkern ja auch recht gut, wobei ich ja nicht viel habe. Aber ich höre immer wieder von anderen, die in der Umgebung sind, also die doch gerade beim Winter sehr viele Ausfälle zu beklagen haben.
Ihr bestätigt unsere Aussage und wir haben euch den Grund mitgeteilt. Und wir haben euch mitgeteilt, dass ihr erst dann eine Verbesserung all eurer sogenannten Plagen erreichen könnt, wenn ihr in einem harmonischen Umfeld lebt. Denn das, was für den einen eine anziehende Leckerei ist, ist für den anderen eine schwere Belastung von den Populationen und den Spezies, die ihr anzieht. Und so ist es für das Bienenvolk eine hilfreiche Sache, wenigstens in einem kleineren Rahmen damit zu beginnen. Ihr müsst irgendwo beginnen. Und es ist wichtig, dass ich Scholle für Scholle für Scholle der Landwirtschaft diese Information weiterverbreitet. Und in dem Maße ihr einen Erfolg habt, seid ihr auch überzeugt. Doch wir können euch keine andere Antwort geben als die, dass ihr als Menschen lernen müsst, kollektiv zu denken. Zuerst braucht ihr stets die Nabelschau, ihr als Mensch ein kollektives Wesen zu sein, um dann übergreifend auf das die Tiervölker zu verstehen, dass Tiere ebenso Wesenheiten sind wie ihr Menschen und einbezogen werden müssen in das kollektive Verständnis des Miteinander. Und dass ihr stets zu fragen habt, was brauchst du und nicht, was brauche ich? Oder wie bekomme ich dich los? Es ist nicht die Frage der Trennung, es ist die Frage der Integration. Die Frage der Integration erlaubt euch, auf der Herzebene mit allen Wesenheiten zu kommunizieren und zur Verfügung zu stellen, was es braucht, um dann nebenan für euch einen weiteren Acker, eine weitere Möglichkeit zu haben, euch als Mensch davon zu nähren. Wenn ihr es konsequent verfolgt und konsequent diese Regel befolgt und konsequent verbreitet, so wie ihr es auch von euren Mitmenschen dieses Abends gehört habt, dass eine Gabe die Lösung ist, so werdet ihr erkennen, wohin ihr zu steuern habt. Das Kollektiv braucht die Frage, was braucht es, dass es besser wird und nicht, was erhalte ich, damit es besser wird. Es ist grundsätzlich die Frage, die ihr zu stellen habt. Und so ist unsere Antwort an euch die korrekte Antwort. Die Schwächung der Bienenvölker geschieht aufgrund dieser Bedingungen und die Stärkung der Völker wird geschehen, indem ihr die Bedingungen verändert. Und so ist es, wie es ist. Wir können euch keine kurzfristigere Antwort oder keine kurzfristigere Hilfe dafür anbieten. Habt ihr das verstanden?
Ja, schon. Ich hoffe, dass unsere Nachbarn, sprich also Bauern und so weiter, das auch irgendwie verstehen. Die Maisbauern und Rapsbauern zum Beispiel.
Wir sehen eure Not und es wäre für euch vielleicht eine Hilfe, auch dort ein kollektives Verständnis zu entwickeln. Und nicht zu fragen, wie kannst du anders werden, sondern zu zeigen und zu erzählen, bei mir wurde es anders, als ich ein ökologisches Gleichgewicht herstellte. Vielleicht seid ihr dann ein gehörter Nachbar.
Braucht der Mensch überhaupt Honig? Die Bienen sammeln ja nicht für uns Honig.
Es ist eine berechtigte Frage. Und es ist eine weitere Ursache, wie ihr mit dem Wollen ein Bienenvolk schwächt, mit allem Wollen die Natur schwächt auf energetischer Ebene. Es ist nicht so sehr die Frage, ob ihr eine Überernte betreibt, sondern mehr die Frage, mit welcher Energie ihr in die Natur hinausgeht und euch die Dinge erschafft. Wenn ihr ein bisschen von allem nehmt und euch dankbar zeigt auf energetischer Ebene, mit dem Herz seid und wisst, ihr braucht noch für andere Spezies einen Rest, der überbleibt und der Rest muss sehr viel größer sein als das, was ihr nehmt, so seid ihr stets im Einklang mit allem. Wenn ihr Raubbau betreibt und ganze Bäume aberntet, Felder aberntet und nichts übrig lasst, so seid ihr ein energetischer Räuber und werdet immer mehr damit zu tun haben, dass eure Ernten schlecht ausfallen. Es ist eine energetische Notwendigkeit. Habt ihr das verstanden?
Danke.
Da war noch eine Frage.
Ja, also ich bin jetzt seit 20 Jahren Vegetarier und da wird man immer konfrontiert, so mit, ein Salat hat ja auch eine Seele und so. Und wo ist jetzt der energetische Unterschied zwischen, wenn ich sage, das ist Fleisch, Menschen, ist sinnvoll oder energetische Pflanzen oder nährliche Pflanzen?
In eurem Körper, meint ihr?
Ja, also ich glaube, ich fühle mich ganz wohl ohne Fleisch.
Ihr fragt uns nach dem energetischen Unterschied zwischen der Pflanzennahrung und der Fleischnahrung. Meint ihr in einem menschlichen Körper?
Ja.
Energetisch bedeutet eine Fleischnahrung eine Bindung auch die Nahrung des, des Fisches ist eine, zunächst einmal wollen wir uns darauf fokussieren, unterschiedliche Fleischnahrung bedeutet eine unterschiedliche Bindungskraft des Bewusstseins an Körperabläufe. Wenn ihr euch sehr physisch ausrichten wollt, so seid ihr besonders dann aufgefordert, Fleisch zu essen, wenn es rotes Fleisch ist, vom Rind beispielsweise in euren Breitengraden. Rindfleisch bindet das menschliche Bewusstsein maximal an die Physis. Die Aufnahme von Schwein ist eine Aufnahme von einer depressiven Informationsstruktur, die auch dazu dient, den Menschen besonders als Opfertier in seinem Bewusstsein zu halten. Geflügel ist eine Nahrungsaufnahme, die den Menschen von der Fleischaufnahme am leichtesten werden lässt und am leichtesten sich mit den Glaubenssätzen auseinandersetzen lässt. Tierische Produkte ermöglichen eine Auseinandersetzung in dieser Staffelung auf der physischen Ebene. So hält euch Rindfleisch sehr stark in den animalischen Umtriebigkeiten, so möchten wir es nennen, Nahrungsaufnahme, Sexualverhalten und starke körperliche Belastung. Das Schweinefleisch dient der emotionalen Auseinandersetzung und das Geflügel der mentalen Auseinandersetzung und des Erkennens der Glaubenssätze. Die Aufnahme von Fisch ist eine sehr feine, ein Seidenfaden der Verbindung zwischen der physischen Existenz und der feinstofflichen Existenz, sodass das Eiweiß, das von verschiedenen Fischen ein zartes ist und am wenigsten geeignet ist das Eiweiß von Süßwasserfisch, besonders geeignet ist das Eiweiß von Tieren, die die Weite erleben, die Weite der Meere, die Unendlichkeit des Meeres und das Eingebundensein in dieser Weite, stellt ein Eiweiß zur Verfügung, das eine sehr unaufdringliche Verbindung mit eurer physischen Existenz und spiritueller Entwicklung in die feinstofflichen Räume hinaus zur Verfügung stellt. Wenn ihr das Tier generell weglasst, so seid ihr aufgefordert, andere Eiweißverbindungen zu nutzen, um eine Verbindung mit dem Körpersystem aufrechtzuerhalten, wenn ihr nicht euch in Richtung Lichtnahrung bewegen wollt. Je mehr ihr Eiweißhaltiges weglasst aus eurer Nahrung, desto mehr bewegt ihr euch in Richtung Lichtnahrung, Lichtverstoffwechselung. Eiweiß, das dicht ist in der vegetarischen und veganen Ernährung, ist am dichtesten Sojaprodukte und eine sehr leichte Eiweißverbindung beispielsweise stellt Mais für euch zur Verfügung und Hirse. Eine verklebende Eiweißgabe sind die herkömmlichen Getreideprodukte eurer Breiten, wie beispielsweise Weizen. So seid ihr sehr zart verbunden mit eurer Physis, mit Mais, auf einer dichteren Ebene, doch auch auf eine zarte Weise mit Fischeiweiß. Und werdet euch immer weniger der physischen Versklavung bewusst, die Menschen erleben, die sehr stark von Hormonen gesteuert sind. Habt ihr das verstanden?
Ich hätte dazu gesagt, es ist ja ethisch, moralisch eigentlich kein Unterschied.
Noch einmal bitte?
Es ist ja ethisch, moralisch eigentlich kein Unterschied, ob ich jetzt Fleisch züchte oder
Es ist nicht die Frage des Konsums, wenn ihr euch auf ethisch-moralische Aussagen ausrichten wollt. Generell ist von unserer Seite Ethik und Moral kein Aspekt. Es ist ein Umstand, den Menschen leben. Doch wenn ihr Ethik und Moral, die von Menschen geschaffen sind, betrachten wollt, so fragt nach der Haltung der Tiere und nicht nach dessen Verzehr. Habt ihr diesen Unterschied verstanden? Ja. Aus unserer Sicht gibt es keine Ethik und keine Moral. Ihr seid in dieser Physis auf dem Planeten Erde, um all das zu erleben, was ihr erlebt, um dann zu erkennen, was ihr erkannt habt und zu wandeln, was ihr wandeln wollt. Ein feinstoffliches Wesen benötigt überhaupt keine Nahrung. Und wenn ihr einmal in 300, 800 oder 1000 Jahren euch darüber Gedanken macht, was ihr mit den Pflanzen getan habt und aufgenommen habt an Information, so werdet ihr es genauso grausam finden, wie wenn ihr Fleisch, wenn ihr schlachtet. Habt ihr das verstanden?
Aber ist nicht Pflanzennahrung und der Fleischnahrung von der Bewusstseinsstufe, vielleicht ist das nicht der richtige Ausdruck, ein Unterschied?
Es ist die Bindung an die körperlichen, an den körperlichen Hormonhaushalt, der diesen Unterschied bedeutet. Und je stärker ihr von Hormonen gesteuert seid und gebunden an den Körper, desto weniger Energie bleibt euch für eine Ausrichtung in feinstoffliche Bereiche und umgekehrt. Seid ihr sehr stark in der Wahrnehmung der Peripherie eurer Energiesysteme zu Hause, so habt ihr sehr wenig Verbindung zu euren hormonellen und vor allem schränkt ihr eure hormonellen Umtriebigkeiten des Körpers ein. Ihr seid weniger sexuell aktiv, ihr seid weniger, ihr bildet weniger Enzyme in der Verstoffwechselung, ihr seid weniger belastbar auf der Körperebene, schwitzt weniger beispielsweise, menstruiert auf eine andere Weise und so weiter und so weiter, sodass die körperlichen Abläufe reduziert werden, feiner und durchlichteter sind und ihr dort weniger zu Hause seid. Habt ihr das verstanden? Okay. Ob ihr das nun sinnvoller oder weniger sinnvoll bewertet, ist euch selbst überlassen.
Noch was. Was sagen wir Kellerasseln?
Wenn ihr es uns gestattet, würden wir euch eine gelbstrahlige Antwort geben und sagen, es kommt darauf an, was die Kellerassel gerade so mitzuteilen hat. Doch wir wissen, was ihr uns, was ihr zu wissen wünscht und bitten euch einen Moment um Geduld. Es ist eine Spezies, die eine ungesunde Schimmelbildung vorbeugt, einer ungesunden Schimmelbildung vorbeugt. Eine Spezies, die dort zu Hause ist, wo wenig Licht- und Luftaustausch herrscht und Feuchtigkeit entstehen kann und auch Substanzen zur Verfügung stehen, die eine Ausbreitung von Schimmel ermöglichen. In einem schimmelbefallenen Keller beispielsweise werdet ihr keine Kellerassel finden, so wie ihr es nennt. Es sind Wesen, die diese Organismen, die zu einer ungesunden Schimmelbildung führen würden, für euch und, oder Tiere überhaupt einer zu nassen Schimmelbildung führen würden, diese Substanzen vertilgen, indem sie sie auffressen, versteht ihr das? Und als trockenen Kot ausschalten und sozusagen zusätzlich einen Flor von trockenem Kot schaffen, der eine weitere Schimmelbildung verzögert. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Zecken waren noch nicht dran.
Zecken.
Zecken. Ja, Zecken. Also ich sage nur Hund, Zecke, Fett und Ekelhaft. Und was kann man gegen Zecken machen? Oder was hilft das gegen mich? Ich habe einen Hund befallen. Ich habe zwei Hunde, der eine ist voll da, oder nicht?
Würdet ihr die Frage bitte konkretisieren?
Zecken, auf was gehen Zecken los?
Auf Warmblüter. Das ist.
Ja, aber da gibt es auch noch Unterschiede. Ich habe zwei Hunde, zwei sind Möpse. Der eine ist weiß, der andere ist schwarz, der eine ist immer voll, der andere nicht.
Einen Moment bitte. Es ist ein Wesen, das eine sehr schwache Abwehrfunktion sozusagen hat. Wir könnten es so nennen, energetisch ist es ein Tier, das nicht gegen den Strom schwimmen kann. Wenn ihr ein starkes Energiesystem besitzt, eine starke Membran um euch habt und vor allem eine starke Yang-Abstrahlung besitzt, also ein Wesen seid, dass er aktiv ist, er in der Aktion ist, er nach außen geht und er eine Yang-Energie verströmt, so hat eine Zecke keine Möglichkeit, gegen dieses Energieschild anzukämpfen und es wird den Körper dieses Wesens nie erreichen. Ein Wesen jedoch, das eine feine Struktur besitzt und eine eher Yin-Struktur, eine zarte Struktur und selbst selbst leicht wenig Abwehrkräfte besitzt und eine aufnehmende und leichte Textur von Energie besitzt, ermöglicht es sehr viel leichter, diesen Wesen den Zugang zum System. Zusätzlich ist es so, dass eine starke Yang-Energie ein starkes Hautsystem hervorbringt. Menschen, die eine starke Yang-Struktur besitzen und eine starke Körperbindung außerdem, es geht meistens miteinander einher, besitzen auch eine stärkere und härtere Hautschicht und eine stärkere Lederhaut, die schwieriger zu durchdringen ist. Wesen der Yin-Struktur sind in ihrer gesamten Durchlichtung auch in ihrem Körpersystem viel leichter zu knacken, sodass sie ein angenehmeres Opfer sind. Auch die Tiere, die ihr Flöhe beispielsweise nennt und Läuse und so weiter, suchen sich nicht nur jene Stellen besonders gerne, die ein weites Hauttextur zur Verfügung stellen, sondern auch Wesen, die besonders diese Eigenart besitzen. Habt ihr das verstanden? Habt ihr weitere Fragen?
Noch was zur Zecke erst? Was anderes? Dann möchte ich noch zu den Ratten fragen. Speziell im Winter bei den Vorratsbäumen, wie man da einen Ausgleich schafft, eine Möglichkeit, dass man nicht so viel Belastung hat, so viel Verschmutzung hat und trotzdem nicht die Tiere tötet.
Auf diese Frage würden wir euch sehr pragmatisch antworten können, verschließt die Räume gut. Denn es ist eine sehr intelligente Spezies, die den Menschen als ziemlich dumm einschätzt. Es ist eine Spezies, die genau weiß, wenn wir zusammenhalten und wenn wir viele sind und wenn wir in der Gruppe auftreten, dann sind wir stark und wir können alles erreichen, wenn wir wollen. Wir sind flink, haben scharfe Zähne, sind aggressiv und sind sehr stark Yang-orientiert. Es ist eine Spezies, die ausschließlich vom Gruppenbewusstsein lebt, vom Bewusstsein der Gruppe lebt. Es ist eine Zusammenrottung von Wesen, die wissen, alleine können wir nichts ausrichten, gemeinsam sind wir stark. Und diese Vorgehensweise ist 100% effektiv und erfolgreich. Wenn ihr davon lernen wollt, so könnt ihr dieses Gemeinschaftsbewusstsein annehmen, doch es wäre zu überdenken, ob ihr diese Aggression übernehmen wollt. Die Aggression dieser Tiere ist eine Struktur der alten Matrix, so könnt ihr es nennen, mit zunehmender Schwingungserhöhung des Planeten und aller Wesen wird auch diese Spezies immer weniger aufdringlich und aggressiv auftreten, doch es wird immer eine Gruppe sein, die in der Gemeinschaft auftritt. Wenn ihr aus dem Blut dieses Tieres eine homöopathische Essenz herstellt, so könnt ihr in euch selbst eine Heilung eurer zerworfenen und von Zerwürfnis belasteten Familiensysteme erreichen, eine Heilung erzeugen. Habt ihr das verstanden?
Mhm.
Sanguinirati.
Was bedeutet es denn, wenn Ratten vermehrt an einem bestimmten Ort auftreten?
Dass ihr leckere Vorräte habt. Es ist ein Laden, in den ihr diese Tiere einladet. Wenn ihr es verschlossen halten wollt, so werdet ihr es nicht ermöglichen. In einem Wald wird es kein Rattennest geben, versteht ihr das? Es ist ein Tier, das stets als Schmarotzer mit den Menschen in Verbindung lebt. Und überall dort, wo Menschen ihre vielfältigen Abfälle beispielsweise und ihre vielfältige Vorratshaltung zur Verfügung stellen, leben. Eine sehr intelligente Rasse, die den Menschen als dumpf empfindet. Und der Mensch ist von der Wandelbarkeit und der Fähigkeit der beständigen Weiterentwicklung und Neuausrichtung diesem Tier weit unterlegen. Ein Begleiter der Menschen, und wenn es einstmals keine Menschen mehr geben sollte, doch das wird nicht so schnell geschehen, fürchtet euch nicht, werden sich diese Tiere auch verringern. Habt ihr das verstanden? Mhm. Habt ihr weitere Fragen?
Ja.
Mich würde jetzt interessieren, es gibt bestimmte Regionen auf dieser Welt, das sind sehr, sehr giftige Tiere, und bei uns hier in Europa sind weniger giftige Tiere. Was hat es jetzt energetisch von der Aussage gekommen?
Es ist eine Situation der platonischen Körperverteilung und der elementaren Vorkommnisse. Während ihr beispielsweise in heißen Ländern das Feuerelement vorherrschend erlebt, erlebt ihr auch dort vorherrschend die dreieckige platonische Körperenergie, die alle Substanzen der dreieckigen Struktur in besonderem Maße hervorbringt, so wie Gifte beispielsweise. Ihr werdet in einem kalten Land keine giftigen Spinnen, keine giftigen Schlangen und so weiter vorfinden. In heißen Ländern der dreieckigen Feuerstruktur ist die dreieckige Feuerstruktur der Gifte zu Hause. Habt ihr das, verehrte Seele, verstanden?
Ja.
Ist das die Antwort auf eure Frage?
Ich würde gerne noch eine Frage stellen, aber das hat mit der Geschichte jetzt nichts zu tun.
Es ist eine Entscheidung, die wir nicht zu treffen haben.
Ja, okay. Wenn jetzt die dreieckige Struktur in diesen Ländern herrscht, und jetzt kommen ja viele, viele Menschen aus diesen Ländern hierher, lese ich jetzt mal draus, sie können sich ja hier gar nicht wohlfühlen. Die machen nie und nimmer.
Es ist eine Gegenseitigkeit. Weder ihr fühlt euch mit dieser dreieckigen Struktur wohl, noch fühlt sich eine dreieckige Struktur dort wohl, wo es keine Akzeptanz dafür gibt. Und sie werden unter ihresgleichen dreieckige Dinge tun. Feurige Dinge tun. Es ist eine sehr feine Frage, die ihr stellt, eine sehr weise Frage, denn es ist die Zeit der Kollektiverfahrungen für euch Menschen generell, die Zeit der Akzeptanz der Ganzheit, die Zeit zu lernen, dass das Kollektiv alles zu integrieren hat und dass jedes Einzelne den Respekt des anderen zu lernen hat, sodass nichts der Zeit ohne Grund geschieht. Es ist auch so, dass ihr in verschiedenen Ländern des Feuers, beispielsweise Afrika, feststellen könnt, dass dort sehr viele Menschen die Entwicklung der Erdigkeit und der absoluten Annahme und Hingabe zu lernen haben, obwohl sie in einem feurigen Umfeld leben. Das feurige Umfeld dort erschafft derartig radikale und reduzierte, ausgebrannte Zustände, dass nur noch verbrannte Asche energetisch betrachtet überbleibt. In jenen Ländern gibt es Hunger und kein Wasser oder zu wenig Wasser für die Menschen und lediglich die Fähigkeit durch die Hingabe, Annahme und die Reduktion des gesamten Körpersystems in eine derartige Akzeptanz der Bedingungen zu kommen, dass eine harmonische Verschmelzung und Verbindung mit dem Planeten Erde und dem Erdelement stattfindet, sodass das Feuer die Wesen zwingt, in die absolute Erlösung der Erdharmonie zu kommen. Eine vollständige Transformation. Menschen, die aus anderen Ländern kommen mit einer anderen Kombination, beispielsweise Feuer-Wasser-Energie, Länder, die wie Afghanistan mit einer starken Sakralchakra-Betonung, wo das Sakralchakra mit dem Feuer, mit der dreieckigen Struktur einhergeht und wo Sakralthemen feurig gelebt werden, geschehen gesellschaftlich diese Dinge andernorts jetzt, wie ihr es erlebt, die ihr mit eurer Halschakra-Betonung nicht versteht. Denn ihr seid auf der beispielsweise sexuellen Ebene und der Ebene der Rollenverteilung mehr ein mentales Volk und ein mentales Volk bewertet und betrachtet die Dinge erst einmal mental. Ihr seid also verkopfte Sexualmenschen, so könntet ihr es nennen, während andere Völker brennende sexuelle Wesenheiten sind. Und diese dreieckige Struktur des Feuers in Kombination mit Sakralthemen bringt in eurem Land andere Verhaltensweisen zutage. So habt ihr verschiedene Auffälligkeiten derzeit zu beobachten. Das Feuer ist stets etwas, womit ihr dringend umzugehen habt und vor allem das Feuer mit sich selbst. Denn es ist nur dann in seiner Wirkungsweise dienlich, wenn es sich selbst transformiert. Und das ist eine wirklich, wirkliche Aufgabe für alle Menschen derzeit auf diesem Planeten Erde. Die Yang-Struktur der dreieckigen Willenskraft in die Transformation der Hingabe an sich selbst zu erlösen. Das ist das, worum es derzeit geht. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden?
Ja, wenn von dreieckiger Struktur die Rede ist, sind da die platonischen Körper gemeint?
Korrekt. Tetraederformen.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Bei Tieren ist es ja so, dass die ernten, ohne zu sehen. Beim Menschen spricht man immer, er sollte eigentlich eben sehen, damit er was erntet. Leben wir in der falschen Richtung eigentlich?
Ihr lebt in diesem falschen Glaubenssatz, denn Vögel säen sehr wohl Bärensträucher, die sie dann ernten. Durch die Ausscheidung der Tiere werden Samen verteilt. Durch Bienen wird eine Befruchtung eingeleitet und so weiter. Wenn es der Wind nicht tut, so tun es die Tiere. Denn auch in der Zeit, bevor Menschen den Planeten bevölkert haben, gab es eine Fauna. Es ist ein biblischer Glaube, der euch Menschen zur Krone der Schöpfung machen soll. Beispielsweise. Habt ihr weitere Fragen?
Ich hätte eine Frage, aber auch zum anderen Thema. Ist das okay? Über die Pyramiden. Wir haben auf der Schwäbischen Alb gibt es die Stauferberge und da würde mich interessieren, ob die gleichzusetzen sind mit den bosnischen Pyramiden.
In welcher Hinsicht?
Damit sie eben auch die gleichen Wirkungen haben, Energie aufzubauen oder zu heilen.
Aufgrund der Tetraederstruktur hat jede pyramidale Form eine ähnliche Aufgabe und eine ähnliche Energiestruktur und mit der gleichen Energiestruktur, mit dem gleichen Energieverlauf gleichen sich auf dieser Ebene alle pyramidalen Formen. Alleine die bewusste und willentliche Information dieser pyramidalen Gebäude oder Formen ist der Unterschied. Der Unterschied liegt in der Phase der Entstehung, der Kulturgeschichte und der sinnhaften Nutzung dieser pyramidalen Gebäude, sodass ihr stets zu betrachten habt, wann ein derartiges Gebäude errichtet wurde, zu welchem Zweck, in welcher Zeit. Und es gibt keine allgemeingültige Aussage über alle Pyramiden auf der Welt. Habt ihr das verstanden?
Ja, die Frage ist eigentlich, sind das jetzt zufällige natürliche Berge oder sind es wirklich aufgebaute Objekte?
Nennt uns bitte den Ort genau.
Das ist auf der Schwäbischen Alb und das sind die Stauferberge.
Einen Moment bitte. Ist das Land, das ihr nennt, ist?
Baden-Württemberg, Schwäbische Alb.
Ist es Österreich?
Nein, es ist Süddeutschland.
Deutschland. Ihr nennt den Raum Schwäbische Alb. Mhm. Einen Moment bitte. Aus der Sicht der Wahrnehmung dieser Region ist es eine Gebirgsformation, die eine alte Vulkangesteinsformation darstellt, wenn unser Blick in die gleiche Richtung geht wie der eure.
Dann ist es eine natürliche
Eine Vulkanformation eines erloschenen Vulkans, eines sehr alten Vulkans, zeigt euch auch die Feuerstruktur der pyramidalen Existenz. Von dort aus ist eine ähnliche Informationsstruktur auf die Erdmagnetgitter gegeben, doch auf eine natürliche Weise und nicht auf eine bewusst gesteuerte und nicht auf eine ausgerichtete in Verbindung zu anderen Sternen und Planeten beispielsweise. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Doch genutzt wurden jene Gebilde weltweit stets von Menschen für rituelle Handlungen, für schamanische Handlungen und Kraftorte, die dort bestehen, wurden genutzt und werden genutzt und sind Informationsquellen für die Erde weltweit stets. Es ist ein starkes und wichtiges Energietor, stets eine pyramidale Form. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Und die Kohlenkreise?
Welche Frage ist an diese Aussage geknüpft?
Die Bedeutung der Kohlenkreise.
Es ist eine Niederlegung kosmischer Gesetzmäßigkeiten, wie ein Stempel, um eine Kommunikation herzustellen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine energetische Welle über die Magnetgitter zu verbreiten, um der Bewusstwerdung ein bisschen Dampf zu machen.
Ja, sind noch Fragen?
Kann ich noch zu der Pyramide noch eine Frage stellen? Und zwar die buddhistischen Pyramiden, sind die, weil meines Erachtens sind das pyramidale Berge, die von einer Kultur genutzt und bearbeitet wurden und nicht künstliche Pyramiden, wie wir sie in Ägypten kennen?
Es sind eine Anordnung von verschiedenen Gebäuden, die errichtet wurden, innerhalb eines bestehenden pyramidalen Gebirgsformation, die die geomantische Struktur der Feuerenergie aufnehmen und nutzen, um dort weitergereicht zu werden. Es sind teilweise errichtete Gebäude, die eine sehr alte Geschichte besitzen. Eingebunden in einen Kessel von alten, von prähistorischen, so könnt ihr es nennen, Vulkanbewegungen unterirdisch. Habt ihr das verstanden?
Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar 2016 gibt es jetzt viele Reportagen über für die Vorkommnisse, sei das jetzt Walsterben, Seesterne zu Indien, Hunderttausende von Naturscheidungen, wo jetzt in Argentinien tauchen, andere Insekten, Flut von verschiedenen Dingen, das sind 2016 sehr stark festzustellen, scheinbar. Gibt es da irgendwie Aussage dazu? Oder warum sterben jetzt auf einmal da Hunderte von Walen an ihrer Küste?
Es ist eine derart komplexe Frage, dass wir euch dazu viele Stunden Informationen zur Verfügung stellen können. Welche konkrete Frage habt ihr?
Zum Beispiel das mit den Walen. Ich würde mich interessieren, wie sowas vorkommen kann, dass eine Tierart angeschwemmt wird, sei das jetzt Seesterne, sei das Wale, und dass Massentode stattfinden.
Wenn ihr die Spezies der Wale beschreibt, benennt, so ist es eine Spezies, die in den Meeren für harmonischen Ausgleich zu sorgen hat, eine sechsdimensionale Anbindung an das hohe Selbst besitzt und dort stets für Ausgleich zu sorgen hat, auf energetischer Ebene. Es sind Säugetiere, die in den Meeren ein Ungleichgewicht der Energien auszugleichen hat und beispielsweise für mit menschlichen Worten bezeichnet für Trost und Hoffnung zu spenden hat. Es ist eine Energiewelle, die von diesen Tieren ausgeht, um einen Ausgleich zur Harmonisierung zu erwirken. Eine derartige Überforderung der Zeit führt zu einer Massenerschöpfung, zu einem Massensterben durch unterirdische Atomversuche beispielsweise, durch Funkstörungen beispielsweise, die das eigene Sonarsystem der Tiere stört, und durch eine Erschöpfung. Ihr könnt es als das große Wal-Burnout nennen, können diese Tiere ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Auch dort gibt es Regionen in flachen Gewässern, wo diese Tiere eine Absprache untereinander auf sonarer Ebene des Zusammenschlusses sich gegenseitig geben und in flachen Gewässern verenden. Dieser Umstand ist aufgrund des derzeitigen chaotischen Veränderung eures gesamten Energiesystems, das nicht nur durch menschliches Einwirken geschah. Die Erdmagnetgitter sind in Veränderung durch Einwirkungen von außen, durch kosmische Einwirkungen, durch die Reise eures Sonnensystems und dem Ort, wo ihr euch befindet, durch die Konstellation vieler Planeten und so weiter und so weiter. Und ihr tut ein Übriges, indem ihr durch eure Funkverbindungen, durch unterirdische Atomversuche, durch Masten, wo ihr Frequenzen sendet, durch Veränderungen, bewusste Veränderungen weltweit, die ihr um den ganzen Erdball schickt, entstand ein derartiges Chaos, das in Zusammenarbeit mit den Veränderungsbemühungen der Menschen auf der vierdimensionalen Ebene, der feinstofflichen Ebene, der Emotionen und der Glaubenssätze und der karmischen Ablösungen und so weiter eine wirkliche Chaos-Situation entstehen ließ, die noch immer besteht und noch länger bestehen bleibt, die jetzt eine Überbrückungskrise darstellt. Und es ist erst der Beginn, wie wir euch viele Male mitgeteilt haben. Ist das die Antwort auf eure Frage in etwa?
Ja. Das HAB-Projekt in Alaska und auch in Deutschland gibt es das. Das hat eine ganz schädliche Auswirkungen.
Es ist ein Aspekt der willentlichen Veränderungen von verschiedenen natürlichen Gegebenheiten. Und wohin ihr blickt, wird der freie Wille der Menschen dazu benutzt, gegen den Strom zu fließen. Wie wir eingangs berichtet haben. Und es ist in großem Zusammenhang zu sehen. Wenn ihr Wetterbeeinflussung betreiben wollt, so wundert euch nicht, wenn ihr Klimazonen verändert und Populationen verändert und Nahrungsketten verändert und so weiter. Ihr könnt nicht gewaschen werden, ohne nass zu sein.
Was haben die Delfine für eine Aufgabe?
Es ist eine ähnliche Aufgabe der Delfine, nur auf einer Kommunikationsebene. Es ist der unterseeische Wind, der die Informationen weiterbringt, in Dialog mit Walen steht. Während Wale im Rhythmus der Erde schwingen, im Erdrhythmus, und die chaotischen Systeme in Einklang mit dem Erdrhythmus bringen wollen, sind Delfine auf einer höher schwingenden Ebene im Austausch und sind sozusagen der Handlung der Wale voraus. Es sind Wale, ebenso Wale, der Gattung Wale, doch die spezielle Spezies Delfine ist in einer höheren und schnelleren Schwingung auf der kommunikativen Ebene unterwegs, um Walgruppen zu informieren und einen Informationsaustausch herbeizuführen. Habt ihr das verstanden? Sie sind die in warmen Gewässern, in beweglichen Gewässern, und die Wale sind in der Lage, sich in träges Eiswasser vorzuwagen. Habt ihr das verstanden?
Da war noch eine Frage.
Ich möchte mich erstmal herzlich bedanken für die detaillierten Aussagen und für das genaue Erklären. Und ja, es ist einfach wunderschön. Ich bin heute das erste Mal mit dabei und möchte allen Wesenheiten, die da jetzt so durchkommen, und der Delfine herzlich danken. Und meine Frage wäre jetzt, wenn man das so formulieren kann, die Aufgabe der Menschen. Also wir reden über die Aufgabe der Delfine und was ist die Aufgabe von wem. Gibt es etwas, was wir jetzt so insgesamt global wissen sollten, was jetzt schwerpunktmäßig für uns wichtig ist?
Zunächst einmal möchten wir den Dank an euch zurückgeben, denn ohne eure Frage sind wir nicht in der Lage, euch eine detaillierte Antwort zu geben. So ist zuerst die Henne oder das Ei anwesend. Nun wollen wir als Eierhenne, eine Mitteilung geben zu dieser Frage. Wir danken euch für diese Frage, denn es bedeutet, jede einzelne Person, wenn ihr von einer menschlichen Existenz ausgeht, hat für sich jetzt das große Potenzial, mit sich in die Harmonie zu kommen, zu lernen, im Jetzt zu sein, jetzt mit der Wahrnehmung zu leben. Wie fühle ich jetzt? Was brauche ich jetzt, damit es mir besser geht? Was ist für mich jetzt an der Zeit, im Herz zu erkennen, um den Herzweg zu gehen? Dann ist ein Teil dieser vielen Menschen, dieser vielen Teile mit sich in Harmonie und kann ein Beispiel sein für alle weiteren, die es nachahmen wollen. Wenn die Menschheit mit sich diesen Weg geht, so wird immer mehr Harmonie entstehen und immer mehr werdet ihr erkennen, dass ihr eure Handlungen, die ihr bisher vollzogen habt, selbst nicht mehr ertragt. Ihr werdet euch selbst nicht mehr ertragen in eurem Denken, in eurem Fühlen und Wollen. Es wird eine Zeit sehr bald kommen, wo ihr erkennt, was habe ich getan, was haben wir getan. Jetzt wird es aus meiner Sicht in meinem Leben anders werden, harmonischer sein. Je mehr ihr das tut, desto mehr werdet ihr Dinge unterlassen, die nicht mehr in diese neue Lebensweise passen, und immer mehr werdet ihr die Unterstützung aus den bisher gelebten Strukturen herausnehmen in neue Strukturen hinein. Beispielsweise bewusster eure Lebensmittel einkaufen, bewusster ansehen, bewusster leben. Mit dem Bewussterwerden eures eigenen Raumes könnt ihr anderen Menschen zeigen, zu welcher Harmonie und welchem Frieden es führt. Und es kann sich sehr schnell verbreiten. Stellt euch vor, alle Menschen würden jetzt im Jetzt sein. So werdet ihr erlöst. Und ihr hättet die Möglichkeit. Doch schon kommt das Aber in eure Köpfe. Aber ich kann es nicht, wenn es meinem Nachbarn nicht gefällt. Ihr könnt es wohl, wenn es euch selbst gefällt und ihr die reine Absicht in euch lebt, die weiße Fahne hisst, die mit dem weißen Strahl der reinen Absicht verbunden ist, und den Raum, in dem ihr lebt, als den Raum der reinen Absicht und der neutralen rosa Farbe erklärt, auf diesem Territorium für euch nur das gilt. Und dann könnt ihr von dort aus ein leuchtendes Beispiel sein. Und in einer Kettenreaktion kann sich verbreiten, was sinnhaft ist. Anders werdet ihr es wohl nicht schaffen, in eine bessere Welt zu kommen. Denn in dem Moment, wo ihr beim Nachbarn schaut, was der für sich zu lösen hätte, seid ihr wieder in der Yang-Energie, in der Veränderung des Anderen und schaut von euch weg und seid nicht mehr im Jetzt. Habt ihr das verstanden, verehrte ja. Seelen? Haben wir weitere Fragen?
Ich habe eine Frage.
Ja.
Und zwar, weil immer von den Menschen als den Allgemeinen gesprochen wird, ich habe den Eindruck, dass unsere Führer, egal ob jetzt politisch oder religiös oder so, einen anderen Weg vorzeichnen, als das in Anführungszeichen normale Volk gehen will. Haben die eine Vorreiterrolle, haben die energetische Informationen, die das normale Volk in eine Richtung lenken, die für uns alle gut ist?
Es ist eine Frage, die wiederum eine umfangreiche Antwort ermöglicht. Und wir haben euch bereits zu diesen Dingen sehr viele Informationen vermittelt und würden euch gerne bestätigen in eurer Annahme, dass es unterschiedliche Bewegungen gibt. Bewegungen, die eine Zentralisierung der politischen Führung wünschen. Bewegungen, die eine aufrichtige politische Führung des Menschengeschlechts wünschen. Bewegungen, die die das Menschenvolk, die breite Masse als Wirt benutzen möchte, um Niesnutzer zu sein, unabhängig vom Nutzen für die Menschen. Und zugleich ist es so, dass ihr zu lernen habt, kollektive Lebensformen auszuprägen. Und in dieser Phase seid ihr am Beginn der Explosion dieser Zeit. Begonnen hat die Welle bereits in der Zeit, die ihr 2009 in etwa nennt, wo eine Welle der Veränderung um euren Erdball durch euren Erdball ging und sich jetzt immer mehr beschleunigt und immer heftigere Auswirkungen zeigt. Und es wird immer klarer profiliert sein, worum es geht und wer welche Ziele hat. Wir würden euch gerne eine einfache Antwort auf diese Frage geben, die wir euch bereits gegeben haben. Bleibt bei euch. Achtet auf euch, was ihr euch selbst geben könnt zum Ausgleich und versucht immer weniger als Menschen, andere Menschen zu brauchen für euer Leben, für eure Liebe, für eure Gesundheit. Achtet auf euch selbst, gleicht euch selbst aus und schaut, wie ihr im Kollektiv dienlich sein könnt mit eurer Liebe und eurer Harmonie, die ihr euch schafft. Blickt darauf, wann ihr liebevoll wieder ein bisschen weitergekommen seid. Nur das Liebevolle, die Annahme und das Miteinander ist das, was die Zukunft für euch bedeuten kann. Und alles andere wird nach einem heftigen Kampf der Mächte sich selbst erledigen. Doch dazu habt ihr noch ein bisschen langen Atem zu haben. Das haben wir euch bereits einige Male mitgeteilt. Habt ihr diese Antwort auf diese Frage verstanden?
Ja, danke.
Ja, wir haben jetzt schon 2 Stunden überschritten und so langsam zum Ende kommen würde ich dann gerne. Ist noch eine abschließende Frage von Ihnen? Zur letzten Frage kann ich auch noch sagen, dass wir auf unserer Webseite einen ganz langen Artikel dazu haben und mehrere Channelings dafür dazu existieren auch noch. Ja, wenn ihr noch einen abschließenden Text für uns habt, ansonsten bitten wir gleich um euren Segen.
Unser abschließender Text wäre: Kommt, sagt es allen weiter. Es ist ein Satz, den ihr kennt, den ihr auch singt. Es ist ein Satz, der zeigt, dass jede einzelne Wesenheit ein Pulsar sein kann. Ein Pulsar der Liebe, ein Pulsar der Zentrierung auf die eigene Person und ein Beispiel für den liebevollen Umgang mit sich selbst. Wenn jedes Wesen mit sich selbst in Harmonie sein kann, so habt ihr es geschafft. Und das den Menschen weiterzugeben, indem ihr es seid, nicht indem ihr es lehrt, wäre eine wunderbare Sache für euch. Wenn ihr es gestattet, so würden wir euch segnen mit dem Gold, dem Rosa und dem Weiß. Wenn ihr es gestattet.
Ja, danke. Ja.
Wir segnen euch mit dem Gold des Schutzes und der höchsten Erkenntnis, mit dem Weiß der reinen Absicht, mit dem Rosa der Neutralität und somit der bedingungslosen Liebe, dem Blau der Vernetzung, dem silbernen Strahl der schnellen Manifestation auf einem Sockel der Rubinfarbe der höchsten Liebesfähigkeit für euch Menschen. Einen Moment bitte. Wir danken euch, segnen euch mit unserer Liebe, die alles durchfließt, alle Wege beschreitet, die ihr schon gegangen seid und noch geht. Danken euch und verabschieden uns.
Vielen Dank.
Vielen Dank.